Vielen Dank fürs Anhören. Mehr aus unserem Programm bei sbs.com.au/German.
Also man muss hier mindestens zwei oder drei Dinge auseinanderhalten. Erstens, Wahlen finden statt, um Wählerinnen und Wählern in regelmäßigen Abständen die Gelegenheit zu geben, neu zu entscheiden, von wem sie repräsentiert werden wollen. So, das hat man dann bitte schön zu respektieren, wenn Wählerinnen und Wähler zu dem Ergebnis kommen, dass sie aus dem etablierten Angebot nicht mehr das finden, was den eigenen Erwartungen genügt. Zweitens, wenn man hier jetzt auf Deutschland guckt, empfehle ich doch dringend zu betrachten, wie die Verhältnisse im jeweils eigenen Land sind. Deutschland hat bis vor wenigen Wochen zu den ganz wenigen westlichen Demokratien gehört, in denen es keine populistische Partei im Parlament gibt. Und ich finde schon ein bisschen bemerkenswert, wie Länder, in denen das seit Jahr und Tag üblich ist, nun Anlass zur Besorgnis entdecken, wenn in Deutschland das stattfindet, was in ihren Ländern seit vielen Jahren längst zu beobachten ist. Drittens ist die Größenordnung in Deutschland nach wie vor um Längen geringer als in den meisten anderen europäischen Ländern. Frankreich lebt seit Jahrzehnten mit einer starken nationalen Rechten. Niemand hat deswegen Zweifel an der Stabilität der französischen Demokratie angemeldet. Dass ich mir einen deutschen Bundestag auch ohne diese neue Truppe gut hätte vorstellen können, daran habe ich nie einen Zweifel gelassen. Aber nochmal, ich habe wie jeder andere Demokrat das Ergebnis zu akzeptieren, das sich bei Wahlen ausdrückt.
Ich verstehe vollkommen, was Sie sagen. Aber vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte ist das natürlich etwas, was gerade hier in den angelsächsischen Ländern sauer aufstößt.
Uns ist sehr bewusst, dass auch gleiche oder ähnliche Entwicklungen, die beinahe überall zu beobachten sind, dann, wenn sie auch in Deutschland zu beobachten sind, eine völlig andere Wahrnehmung finden. Den Vergleich der AfD mit den entsetzlichen Zeiten der deutschen Geschichte, die Sie gerade angedeutet haben, halte ich allerdings für maßlos übertrieben. Dass sich in den Reihen dieser Gruppierung auch Leute finden, die offenkundig aus der Geschichte nichts gelernt haben, gehört zu den unangenehmen Begleiterscheinungen. Dass die Wählerschaft dieser neuen Gruppierung eine besondere Vorliebe für diesen Teil der deutschen Geschichte hätte, davon kann dann allerdings überhaupt keine Rede sein. Wie es überhaupt zu den wichtigen Unterschieden der rechtspopulistischen Wählerschaft in Deutschland gegenüber vergleichbaren Wählerschaften in den allermeisten anderen Demokratien gehört, dass zwei Drittel dieser Wähler sie gar nicht wegen ihrer politischen Ziele wählen, sondern als Blitzableiter für ihren Frust gegenüber anderen etablierten Parteien, die sie eigentlich lieber wählen würden, von denen sie aber an der einen oder anderen Stelle anderes erwartet haben, als es ihre Politik gewesen ist.
Und diese anderen Parteien, von denen Sie sprachen, haben Sie ja in den letzten Wochen auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Es fällt sehr, sehr schwer, in Deutschland eine Regierung zu bilden. Das ist auch etwas, was vom Ausland mit Verwunderung betrachtet wird. Wir sind ja normalerweise ein Garant der Stabilität.
Ja, wir sind insofern sicher auch verwöhnt. Also auch hier gilt, dass was anderswo die Regel ist, wird, wenn es in Deutschland auch einmal stattfindet, sofort zum Anlass von Alarmismus genommen. Was ich für beachtlich, auch nicht sonderlich überraschend, aber eben wiederum übertrieben finde. Ich teile völlig die Überzeugung, die mein Nachfolger Wolfgang Schäuble ja in der ersten ordentlichen Plenarsitzung des Bundestages in der vorigen Woche vorgetragen hat. Dieses Wahlergebnis und die sich daraus ergebenden Komplizierungen für die Regierungsbildung sind sicher eine besondere Herausforderung, aber ganz sicher keine Staatskrise.
Wenn Sie auf ganz Europa und die Stellung Deutschlands blicken, gibt es da eine Krise momentan? Da haben wir Brexit, da haben wir alle möglichen Bewegungen im Osten Europas, die sich sehr feindlich gegenüber Ausländern zeigen. Ist Europa eigentlich noch so im Lot, wie man sich das so vorstellt?
Nein, jedenfalls mir gefällt die gegenwärtige Verfassung der Europäischen Union nicht, weil es selten so viel an unterschiedlichen Vorstellungen über die weitere Entwicklung dieser Staatengemeinschaft gegeben hat wie im Augenblick. Und das ist doppelt ärgerlich, weil wir uns gerade in einer Zeit befinden, in der Europa sein Gewicht geltend machen müsste, das aber natürlich nur gemeinsam tun kann. Das erklärt dann auch wiederum die zusätzliche Aufmerksamkeit für Deutschland. Denn die Bundesrepublik ist nicht nur das größte einzelne Mitgliedsland der Europäischen Union. Es ist das wirtschaftlich mit Abstand stärkste und befindet sich natürlich längst in einer politischen Führungsrolle, die es nicht angestrebt hat, aber auch gar nicht vermeiden kann. Und da liegt wiederum der Zusammenhang zwischen den Komplizierungen des letzten Wahlergebnisses, den damit verbundenen Schwierigkeiten, möglichst zügig eine handlungsfähige Regierung zu etablieren, und den Erwartungen weiterer europäischer Entwicklungen, die von dieser deutschen Entwicklung ganz wesentlich auch abhängig sind.
Eine Frage noch zur lokalen deutschen Bevölkerung. Es gibt in Australien, das hat mir der Konsul gesagt, ungefähr 100.000 deutsche Passinhaber. Wahrscheinlich wesentlich mehr, denn er kennt ja nicht alle. Und trotzdem fühlen sich dieser Bevölkerungsteil bei Besuchen der Kanzlerin, des Bundespräsidenten oder jetzt bei Ihnen in Ihrem Besuch eigentlich unbeachtet. Ich habe die Kanzlerin mal gefragt, ob sie vielleicht ein Grußwort an die deutsche Bevölkerung hier hätte. Da hat sie mich leider nur angeschnauzt.
Meine Erfahrung ist dann, dass wann immer es Möglichkeiten im Rahmen ja leider sehr eng gestrickter Besuchsprogramme gibt, dann gerade solche Begegnungen gerne eingeplant werden. Beim Bundespräsidenten ist das beinahe schon eine Routineaktivität, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung bei Staatsbesuchen. Warum das diesmal nicht beabsichtigt oder nicht möglich war, kann ich nicht beurteilen. Aber auch da empfehle ich mal, voreilige Verallgemeinerungen zu vermeiden.
Und Sie selbst, hätten Sie ein Grußwort an die deutsche Bevölkerung in diesem Lande?
Ich laufe hier nicht heimlich und unauffällig durch die Gegend, sondern es gibt eine Reihe von öffentlichen Begegnungen an jeder einzelnen Station meiner Reise. Die Veranstaltungen, zu denen dann jeweils eingeladen wird, meist in Verbindung der Adenauer Stiftung mit einer Partnerorganisation, sowohl in Australien wie bei der ersten Station in Neuseeland auch. Die Veranstaltungen sind regelmäßig öffentlich. Insofern haben gerade diejenigen, die aufgrund ihrer deutschen Herkunft sich da in einer besonderen Weise angesprochen fühlen könnten, jede Gelegenheit von einer solchen Möglichkeit auch Gebrauch zu machen.
Und ich habe die Gelegenheit, Ihnen zu gratulieren, denn Sie sind nicht nur der stellvertretende Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung, sind in Zukunft wahrscheinlich auch der Leiter.
Auch das wird bei uns durch Wahlen entschieden und nicht durch Zuruf. Aber gänzlich unwahrscheinlich ist diese Erwartung nicht.
Und bedeutet das, dass wir Sie in Sydney und in Australien wiedersehen werden?
Das hoffe ich sehr, aber sicher auch nicht in 14 Tagen oder 3 Wochen. Wenn ich ähnlich regelmäßig, wie ich das auch vor der Übernahme des Vorsitzes der Stiftung getan habe, alle Auslandsrepräsentanzen der Adenauer Stiftung besuchen wollte, wie ich das jetzt für Australien bereits nachweislich getan habe, käme ich ohne meinen Koffer gar nicht mehr aus Berlin heraus. Ja.
Sie hören SBS German. Im Radio täglich 19 Uhr oder auf sbs.com.au/German und der SBS Radio App.